Kulturmenü. Der Podcast mit Angelika Ortner.
Ich spreche mit meinen Gästen über bekannte Musikstücke aus allen Stil- und Zeitepochen. Wir hören passende Musikbeispiele und versuchen in unseren Gesprächen einen neuen Zugang zur Musik zu ermöglichen. Am 7. Mai 1824 war die Uraufführung von Beethovens 9. Symphonie. 4 Monate später wurde am 4. September 1824 Anton Bruckner in Ansfelden, Oberösterreich, geboren. Die Musikwelt feiert also 2 große Ereignisse, 2 200. Geburtstage. Anton Bruckner hat für die Musikgeschichte als einer der großen Weltsymphoniker sehr große Bedeutung. Seine Symphonien sind überwältigend und ich konnte mich nicht wirklich entscheiden, eine davon herauszunehmen, um hier im Podcast zu besprechen. Das macht aber auch nichts, denn über die Symphonien sprechen derzeit viele andere auch. Bruckner war, bevor er seine großen Werke komponierte, Domorganist in Linz. Ein allgemein anerkannter Meister war er auf diesem Instrument. Viele haben ihn den größten Orgelspieler genannt, den die Welt seit Johann Sebastian Bach gesehen hat. Und das meinte damals auch der einflussreiche Musikkritiker Eduard Hanslick. Mitten in Linz, am Rande des Hauptplatzes, steht die Ignatiuskirche, der alte Dom. Dort befindet sich, muss ich jetzt sagen, unter Anführungszeichen, Bruckners Orgel. Ein Instrument, das im 18. Jahrhundert von Engelszell unter größtem Aufwand mittels Schiff über die damals noch nicht regulierte Donau nach Linz transportiert wurde. Ich erzähle das, weil Bruckner etwas tat, das vielleicht ganz gut einen Teil seiner Persönlichkeit erklärt. Abgesehen davon finde ich ja, dass das einfach eine schöne Geschichte ist, die man besser im Kopf behält als Jahres- oder Opuszahlen. Also, bevor Bruckner nach Wien übersiedelte, um am Konservatorium seine Professorenstelle für Generalbass und Orgelspiel anzutreten, schrieb er mit Bleistift »Lebe wohl« in die Vorderwand der Orgel. Und dies ist bis heute das einzige Autograph von ihm, das im Alten Dom erhalten ist. Aber kommen wir doch nun zum heutigen Werk, das Aufhänger dieser Folge sein soll. Anton Bruckner war ein zutiefst gläubiger Mensch. Er schrieb zahlreiche geistliche Werke wie Messen und Requien und anlässlich der Einweihung der Votivkirche im Mariendom 1869, da komponierte er das Locus Iste, eine Motette in lateinischer Sprache für 4-stimmigen A Cappella Chor. Locus iste, adeo factus est. Dieser Ort ist von Gott geschaffen. So die erste Zeile dieses knapp 3-minütigen Wunderwerks. Ich habe aus einer großen Vielzahl von Aufnahmen den Arnold Schönberg Chor unter der Leitung von Erwin Ortner ausgesucht. Aus der Edition 3, Tantum Ergo, 21 geistliche Gesänge. Das Locus iste, geschaffen von Anton Bruckner, der uns eine Vielfalt des österreichischen Kulturlebens des 19. Jahrhunderts hinterlassen hat.
Thank you.
Mein heutiger Gast, Norbert Travöger, ist künstlerischer Direktor des Bruckner Orchesters Linz sowie künstlerischer Leiter der oberösterreichischen Kulturexpo Anton Bruckner 2024. Er lehrt als Gastdozent des Studiengangs Musikvermittlung Musik im Kontext an der Anton Bruckner Privatuniversität und das Land Oberösterreich ernannte ihn zum Kurator des Bruckner Jahres 2024. Alles wirklich gute Gründe, ihn zu dieser Bruckner Podcast-Folge einzuladen. Und außerdem hat er ein Buch geschrieben, Bruckner, Rufzeichen, Journal einer Leidenschaft, über das der Dirigent Franz Welser-Möst gesagt hat, ich habe Norbert Travögers Buch mit großem Genuss gelesen und viel Neues zu Bruckner entdeckt. Norbert, du beschäftigst dich seit fast 45 Jahren mit Bruckner und bist, kann man schon sagen, so Brucknerfiziert, schönes Wort. Hast du beim Schreiben deines Buches selbst auch noch was Neues zu Bruckner entdeckt?
Es vergeht eigentlich keine Woche sozusagen auch in dieser Intensität und Vielfalt der Kulturexpo dieses Festjahres und deren Vorbereitung, die ja sozusagen auch mehr als 2 Jahre gedauert hat, und in der ich nichts Neues entdecke. Ob im Gespräch mit irgendjemandem von den Bruckner-Forscherinnen oder am Land irgendwelche Verbindungen, neue Geschichtchen, die natürlich vieles, sozusagen die Anekdoten hängen ja sowieso sehr an Bruckner, vieles auch nicht stimmt, aber es gibt wahnsinnig viele Geschichten, die er ausgelöst hat, permanent. Und was die Musik betrifft, wenn ich da dran bin, entdecke ich ja immer was. Und wenn es mich ist beim Hören, das ist sozusagen auch das Ereignis, auch bei mir jetzt beim Herfahren ist mir die 5. in den Sinn gekommen und habe ein bisschen 5. gehört und immer wieder, auch in Aufnahmen, die man sozusagen kennt, entdeckt man immer wieder ein Eck. Und das ist ja auch das Wunder der Musik, im Augenblick einen Raum in sich zu finden, wo einzutauchen in einen Raum. Und Bruckner ist für mich Raum, keine Erzählung, das ist Raum. Mhm. Ich habe diese Woche mit einem großen Historiker gesprochen und habe gesagt, ich bin ja kein Forscher in dem Sinn, kein Wissenschaftler, nur mit einer Person und deren Werk jetzt intensiv in diesen Jahren. Und man entdeckt ständig was Neues. Und das ist ja gar nicht so weit aus, dass 1896 ist er gestorben, sozusagen ein bisschen bevor mein Großvater geboren wurde. Und den Kontext und alles sozusagen neu, das ist die Figur. Aber Musik ist ja sowieso immer im Jetzt.
Ja, noch dazu, wo es so viele unterschiedliche, weil du die Symphonie angesprochen hast, so viel unterschiedliche Fassungen gibt. Er war ja nie zufrieden, er hat ja immer was ausgebessert und so. Und was ja interessant ist, das Bruckner Orchester spielt ja alle Fassungen. Also die erste Fassung, die zweite Fassung, die dritte, die letzte Fassung und so weiter von unterschiedlichsten Symphonien, die er halt bearbeitet hat. Und einer meiner Gäste hat einmal gesagt, natürlich muss man davon ausgehen, dass die letzte Fassung vom Komponisten die ist, die er am besten gefunden hat. Warum soll man dann alle anderen Fassungen spielen?
Nein, das glaube ich nicht. Die Gründe für die vielen Fassungen sind mannigfaltig. Ist sicher der Zweifler Bruckner, der gleichzeitig eine hohe Selbstgewissheit, eine Mission hat, sich in der Symphonie mit Beethoven anzulegen. Und er hat es ja geschafft. Das heißt, er hat, diese Ambivalenz zeigt sich ja allein in dem. Aber er war ja auch ein Improvisationskünstler. Heute das Thema so. Es ging natürlich vom Publikumsresonanz, sondern er ließ sich natürlich durch Bemerkungen von Dirigenten und Freunden irritieren und ist dann wieder drüber gegangen. Auch, um sie vielleicht praxistauglicher zu machen, vielleicht auch zu kletten. Ich mag die Urfassungen sehr gerne. Wir haben jetzt gerade die 3. in der Urfassung. Das ist ja ein Steinbruch, archaisch. Mhm. Und zum Zeitpunkt des Entstehens die längste Symphonie, die in der Musikgeschichte entstanden ist. Mhm. Das ist Wahnsinn. Die Musikerinnen und Musiker spielen die oft gar nicht so gern, weil die so oft auch gegen das Instrument noch mehr geschrieben sind und wirklich anstrengend sind. Aber das hat viele Gründe. Also irgendwie, ich würde mich nicht entscheiden wollen, weil das manchmal ist die Musik ja sozusagen satzweise eine völlig andere.
Also ja, aber wenn du sagst, die 3. in der Urfassung, das ist besonders spannend, weil bei der 3. in der Uraufführung ist nicht nur das Publikum weggegangen vor lauter Entsetztsein, sondern sogar die Musiker, die Philharmoniker sind ja auch aufgestanden und gegangen.
1877 im Musikverein Bruckner musste selbst dirigieren, der Uraufführungsdirigent, vorgesehene, starb 2 Wochen vorher. Und so musste er ran und er war sicher auch kein virtuoser Orchesterdirigent und ein brandneuer Musikverein, 77 ist ein relativ junges Gebäude. Das muss schon ein, ein Desaster gewesen sein.
Ja, das beste Wort, Desaster.
Also das Orchester dann letztlich weg und eine kleine Gruppe hinten noch, der im Übrigen der 17 Jahre jüngere Gustav Mahler saß.
Dabei war, genau. Ja, zur dritten hat damals sogar diese Wiener Sonn- und Montagszeitung geschrieben, Bruckner fehlt der Sinn für Ordnung. Wenn es in seiner Wohnung so aussehe wie in seiner Symphonie, dann hielt es eine wohlgeartete Hausfrau nicht 4 Tage lang dort aus. Ich finde das auch gut, das merkt man sich ganz gut. Also wenn ich jemals jemanden kritisieren müsste, dann kann man das als Metapher gut hernehmen.
Genau.
Den Haushalt oder wie durcheinander.
Ja, und da sieht man sofort, man verwechselt sofort Werk und Schöpfer. Ja. Und wenn man dann einen Blick in die Wiener Wohnung, wie wir wissen, wie sie ausgeschaut, eigentlich jetzt nicht wahnsinnig übermöbliert, aber sehr feine Möbel, blaue Wände, das soll beruhigend sein, auch für den Schaffungsprozess. 3 Bilder, große Porträts von sich selber, durchaus geschmackvoll. Also hat nichts Bäuerliches an sich.
Na, ordentlich war es sicher, also mit der Haushälterin.
Ja,
ja. Ja, aber man könnte auch für die pubertierenden Kinder, könnte man auch diese einen Saustall betreten und sagen, bei dir schaut es aus wie in Bruckners dritter Symphonie.
Dann lieber zu mir kommen in mein Büro. Da schaut es wirklich, da ist wirklich ein Chaos.
Super, schaut aus wie in der dritten Symphonie.
Ja, genau.
Gehen wir nochmal zurück zum Locus Iste. Mhm. Weil das Locus Iste beschreibst du in deinem Buch, das sind 48 Takte sakrale Weltraummusik. Und auch das internationale Brucknerfest Linz steht ja auch unter dem einen Motto, unendliche Weiten, Bruckners Werk als Griff nach den Sternen. Was ist das mit dem Weltraum?
Ich gehe noch mal ein Stück zurück. Er schreibt es im Auftrag seines Dienstherrn Bischof Rudiger. Rudiger war auch der, den Dombau, für den neuen Dom angefangen hat. Ein offensichtlich genialer Stratege und auch Gönner und Förderer Bruckners. Zwischen 55 und 68 war er ja Domorganist dort. Und beginnt diesen Dombau auf der einen Seite mit der Votivkapelle und auf der anderen Seite mit dem Turm. Wissend, dass die Menschen jetzt 62 Jahre beschäftigt sein werden, diese größte Kirche Österreichs im Volumen fertigzustellen. Und für die Einweihung der Votivkapelle sozusagen um einem Eck beauftragt er seinen Domorganisten, der dann schon in Wien war, mit dem Locus Iste und mit der E-Moll-Messe. Und was ich so faszinierend finde, weil das im Text wieder steckt, dieser Ort heißt Locus Iste. Und da sind wir wieder im Raum und sozusagen in einem Raum, der sozusagen auch vom Anlass her sich expandieren wird über 60 Jahre. Diese Weite, die er auch in der Zeit aufzuheben weiß. Und das klingt sozusagen, wenn man sagt, ja, die Bruckner-Symphonien sind so lang und klar, unter einer Stunde geht selten. Aber dann gibt es einen Song, der sozusagen wahrscheinlich das berühmteste Bruckner-Stück ist, weil jeder ordentliche Chor auf dieser Welt singt Locus Iste, und wenn wir Mr. Bean hören, die Kernmelodie, dann steckt das auch in das Locus Iste drinnen.
Ja.
Mhm. Und es wurde ja dann gar nicht bei der Einweihung wirklich gesungen, sondern erst einen Monat später. Und ich habe mir das auch nochmal angeschaut, auch zu seinen Lebzeiten ist das schon so ein Erfolgsstück geworden. Mhm. Also da gibt's das wurde sehr, sehr, sehr oft gesungen, wie viele andere Stücke auch zu Lebzeiten. Also der war nicht dieser.
Es war nicht nur das Desaster da drin.
Nein. Er hatte sozusagen gerade in den letzten 10, 15 Jahren war er durchaus 33 Aufführungen zu Lebzeiten in Übersee von Symphonien.
Mhm.
Also nur um dieses Bild auch ein bisschen zurechtzurücken. Und in dieser innigen Melodie, wenn man das hört, für mich ist er immer auch, er dehnt, er beschreitet den Raum, dehnt das aus. Natürlich, da steckt eine Seele drin, da steckt irgendwie. Das Stück ist zauberbevollmächtigt. So Stücke gibt es einfach. Darum greifen sie, wie manche Melodien von Mozart oder was, wo man einfach weiß, wo man gar nicht weiß. Man kann ja dem Zauber ja nicht wirklich auf der Spur sein.
Ja, und man kann ihm aber auch nicht entgehen.
Man kann ihm nicht entgehen und man kann ihn vor allem nicht benennen. Weil wenn ich ihn benennen würde können, dann ist es ein Zaubertrick, der aber nicht wirklich Magie ist. Also warum das so ist. Es ist aber der Anlass, dass der Ort auch drinsteckt und Linz und diese Expansion und dieses Weltumfassende. Wir haben auch zu Beginn des Bruckner-Jahres, wir sozusagen Chöre aus aller Welt gebeten, Locus Loci Isti, eine Lateinprofessorin hat mich so, aufgeklärt.
Diese Orte, ja.
Einzusenden, wo aus der ganzen Welt, von Afrika bis Kanada, vom Iran bis China sozusagen, haben wir eine Collage gemacht, wie in einer Zoom-Sitzung und haben das zu Beginn des Bruckneres eingespielt mit einem live gesungenen Locus Iste. Das ist schon Wahnsinn. Also 48 Takte, eine Generalpause vorm Schluss. Und wenn man dann in Linz im Dom auch drinsteht, der jetzt fertig ist, der ja die größte Kirche vom Volumen her ist, nur der Turm musste 1,5 Meter niedriger sein.
Als der Stephansdom.
Ja, weil anscheinend auf kaiserliches Geheiß, dass die Hierarchie bestehen bleibt.
Es hat sich nichts geändert bis heute, ist es ja auch so. Ne?
Und auch sozusagen, dass das zu dem Zeitpunkt die größte Baustelle, eine der größten Baustellen Europas war im 19. Jahrhundert, dieser Linzer Dombau, ein Kölner Dombaumeister, dann ist das schon faszinierend, was da sozusagen auch biografisch zusammenkommt. Man spricht ja bei Bruckner schnell von diesen Klangkathedralen. Bin ich vorsichtig, weil da sofort wieder dieses religiöse Eck gepickt wird. Also da gehört er nur zum Teil hin oder sehr differenziert hin. Aber dieser Raum, der sich weitet, ausweitet, das ist was Bruckner, der sozusagen den Raum aufgehen lässt, der die Zeit zum Teil auch verschwinden lässt in der Repetition, in der Wiederholung, in der Dehnung, im Gegenschuss, auch sozusagen seiner Musik, wo eigentlich Techniken des Filmschnitts des 20. Jahrhunderts vorkommen. Serielle Techniken, die erst 50 Jahre später wirklich Einzug finden als Kompositionsmethoden. Gleichzeitig steht er aber im Handwerk wie ein alter Meister und sozusagen er feiert ja mit über 40 Jahren auch seine Freisprechung in Leonding, das im mittelalterlichen Sinn mit seinem letzten Lehrer Dorn, besäuft er sich im Kürnberger Wald beim Wirten. Aber da steckt ja sozusagen auch ganz mittelalterlicher Handwerker gleichzeitig. Und darum sage ich immer dieses, da macht er auch einen Raum auf, er ist weder Traditionalist noch Avantgardist, er ist Traditionsavantgardist. Gleichzeitig ohne Ich, sondern immer in einem Wir. Und in dem Sinn, nämlich im Wortsinn, ganz katholisch. Katholisch heißt nicht allumfassend. Ich meine es nicht religiös. Für mich spielt sich in seiner Musik, ob das jetzt Chor oder Messen oder Symphonien sind, immer alles irgendwie gleichzeitig ab. Der Choral steht neben der Polka, der Vater Tristan hinein, der steht auf einem Beethoven-Modell. Also ein Könner sondergleichen, der aber kein Wunderkind war, sondern sich freigelegt hat über 3,5 Jahrzehnte Studienzeit. Und einfach mit viel Zweifeln ein Krisenmensch, der sozusagen aus der Krise agiert hat, um weiterzumachen. Unglaublich resilient, also unglaublich eigentlich moderne Figur, auch in ihrer Widersprüchlichkeit. Also ich finde das auch so schön, dass wir gerade mit ihm, weil da gibt's nichts Eindeutiges. Heißt nicht, das ist der Musikant Gottes, das ist ein übles Klischee ist, oder die Geschichte mit den Frauen, oder der war so Botschaft. Man muss sich immer mit der ganzen Person beschäftigen und ich beschäftige mich sehr lang mit ihm und ich muss halt sagen, je mehr ich weiß, umso weniger kenne ich ihn.
Ja, diese facettenreiche Person ist aber auch deshalb so interessant, weil ich schon meine, dass man dann seine Musik besser versteht. Wenn ich mich jetzt überhaupt nicht informiere über die Person und einfach nur unwissend das erste Bruckner-Stück mir anhöre, wurscht, was das jetzt ist, ja, dann hat man schon ein bisschen weniger davon, als wenn man was weiß. Aber so ist es ja überall, ne? Das ist ja in der bildenden Kunst genauso, oder? Aber um noch einmal zurückzukommen zum Weltraum, ja? Also dieses, ich habe nämlich zuerst gedacht, wie ich diesen Slogan gelesen habe, unendliche Weiten, dass das deshalb auch so gewählt worden ist, weil natürlich dieses Science-Fiction und Raum, also unendliche Weiten, so fängt halt einfach Raumschiff Enterprise auch an. Das ist schon ein bisschen ein Catcher auch für die Leute, hinzuschauen oder hinzuhören, oder?
Man könnte noch eine andere, ich meine, Filmmusikkomponisten wie John Williams oder Hans Zimmer, das geht sogar über Korngold eigentlich, diese Linie, dieser Raum, diese Skulptur, diese Höhle, diese Weite, was sozusagen das künstlerische Konzept eigentlich ist, warum er auch unverstanden war oder warum er den Wagner wahrscheinlich auch so verehrt hat, weil er 63 den Tannhäuser in Linz hört und ist quasi aus dem Häusl. Und weil der sieht, der arbeitet auch wer in diesem Sphären, Raum, Zeit, Konzept und nicht in dieser Ich-Erzähler. Wobei Bruckner alles andere ist wie ein symphonischer Wagner, also nichts zu verwechseln. Also das ist auch in der Spielart sozusagen ein Missverständnis. Das ist diese Frische, also jetzt kommt ja wieder so eine Welle, dieser frische Bruckner, der dynamisch, der kühne ist, der bricht, der weg vom Pathos, da hat das Dritte Reich ja auch viel eingeschrieben in diese Wirkmächtigkeit einer ausbeweihräucherten, einlullenden Musik, wenn sie so gespielt wird. Wenn man in 1920er, 30er Jahre horcht, die Dirigenten waren durchaus schon ganz ziemlich flott unterwegs, um es salopp zu sagen. Mhm. Und das ist quasi, drum ist wahrscheinlich, haben die Leute vom Brucknerhaus dieses unendliche Weiten, das ist unglaublich stimmig, nämlich auf mehreren Ebenen, er führt hinaus ins Land, in die Weite, in den Himmel, ja. Aber auch vielleicht auch in Richtung Erdkern, in sich selber, ja. Was Musik halt vermag.
Ja, also wer nicht jetzt schon Brucknerfiziert ist, wenn man dir zuhört, der muss noch ein bisschen weiterhören, weil es kommen noch ein paar interessante Sachen. Aber das ist schon fein, wenn man dir zuhört, wie begeistert du von dieser Musik auch erzählen kannst, dass man sofort gefangen ist.
Freut mich. Also man ist ja ein Glück, wenn man in seinem Element sein kann, seine Begeisterung anstecken, sozusagen. Ist ja immer schön, ganz egal, was oder wer macht, etwas ergreifen zu können, was man so angeht, was man mit Leidenschaft erfüllen kann. Wir wissen alle, dahinter steckt wahnsinnig viel Disziplin und meine Wochen sind lang, nicht nur im Brucknerjahr, aber raus, auch aus einem, natürlich aus einer eigenen Leidenschaft, aus eigenem Bedürfnis, aus eigener Neugier, aber auch, weil ich glaube, an das Wunder der Musik, der Kunst, unglaublich glaube, ich nichts existieren könnte ohne Musik. Musik unter Kunst wird die Welt nicht retten, aber ohne sie sind wir verloren. Dessen bin ich ganz sicher. Und dann sozusagen im Raum der Kultur, wo Kunst quasi das oft das Triggermittel ist, sozusagen die Basis, da sehe ich jetzt auch einen Blick auf die Expo, wenn ich da sehe, wie viele Menschen in Bewegung geraten sind, vom Maislabyrinth bis zum Most, von Sportveranstaltungen, also bis zur Quantenphysik, was diese Figur triggert, und wir endlich auch dieser Figur mehr auf der Spur sind, wo viel Pathos und Weihrauch drüber hängt und Staub und gleichzeitig uns und wir miteinander im Gespräch sind und die Plätze voll sind, weil wie zuletzt der Mittelschulchor mit dem Männergesangsverein ein Geburtstagslied für Bruckner singt. Und am anderen Eck ein Hornensemble. Ich bin ständig jetzt unterwegs in ganz Oberösterreich, wo wirklich auf öffentlichen Plätzen, wo sich viele erfassen haben lassen, was gemeinsam zu machen. Wir haben ein Spielgerät gebaut. David Wagner radelt in alle Bruckner Straßen und sammelt dort vor Ort Bruckner-Themen ein. Wir haben im Klangwald, Peter Andrusch hat sozusagen eine gedehnte Bruckner-Symphonie, die über Monate sozusagen im Klangwald vergraben und da ist ein Raunen und man spitzt die Ohren nach. Es kommt Bruckners Affe, ein Theaterstück. In Ars Electronica kann ich sozusagen im Deep Space jeden Tag mit dem Bruckner-Orchester und mit Anton spielen, Playing Anton und Being Anton, die industrielle Revolution während seiner Lebzeiten, bis unglaublich vieles breites Vermittlungsmaterial, hochwertigste Unterrichtsmaterialien von Volksschule, Matura, aber nicht nur in Musik, sondern auch in Mathematik, wo mit Gulden gerechnet wird und Geografie. Wir haben einfach ein fantastisches Team auch. Zur Begeisterung, dieser Geist, der da weht, sozusagen, wo ich sicher im Zentrum bin und auch vom Konzept her und sozusagen befeuere uns und erinnere, um was geht, hat Resonanz gefunden. Und das macht mich schon glücklich, weil ich denke, wir sind ohnehin in einem Logenplatz im Weltgeschehen. Wir können unsere Kultur gestalten und wir sind oft ein bisschen übersättigt und gemächlich und Jammermodus ist ja sowieso auch ein bisschen was Österreichisches, Raunzerische aber eigentlich haben wir unglaublich Glück. Also ich weiß nicht, warum ich hier in Österreich geboren wurde. Es ist Glück, nicht? Mhm. Und Bildung erfahren durfte. Aber auch in unserem Land haben nicht alle gleiche Chancen, aber da jetzt zusammenzukommen, einander zu spüren, in die Augen zu schauen, auch zu lernen, dass die andere Stimme, die Gegenstimme, der ich vielleicht nicht übereinstimme, einfach stehen bleiben kann, wie in einer Symphonie oder in einem Chorstück, das ist Demokratie, das ist sozusagen Arbeit für die Gesellschaft. Wir müssen das wieder mehr lernen, nicht, dass die Gräben immer mehr aufgehen, weil du bist anders und der ist rechts und links und oben und unten und reich und arm und schwarz und weiß und gelb und grün und groß und klein und Brillenträger und Nicht-Brillenträger. Das ist sozusagen im Größeren, wo ich mir denke, jetzt sind wir ein bisschen vom Bruckner weg und trotzdem sind wir mitten im Bruckner drin und so schwierig Jubiläumsjahr auch sind, aber es ist halt immer, wir feiern halt in unsere runden Geburtstage besonders. Und ich finde das großartig, dass man sozusagen dass er als diese schwierige Figur eigentlich überhaupt nicht schwierig ist, weil man sieht, die Ambivalenz ist sehr zeitgemäß und wir können überall andocken, aber es gibt keine eindeutigen populistischen Einfachheiten, sondern die Wahrheit ist immer komplex und die Perspektiven sind verschieden und die Menschen sind verschieden. Und wenn wir das lernen, uns und auch in Empathie verbunden zu sein, auch in der Gegenstimme zuzuhören und in Hören, gerade uns Musiker spricht das ja an, steckt in Zugehörigkeit, in Zusammengehörigkeit steckt das Hören. Wenn wir voneinander hören, gehören wir zueinander. Auch wenn der andere was sagt, was einem vielleicht nicht gefällt, kann ich das auch stehen lassen. Finde ich das unglaublich toll, welcher Resonanzraum er sozusagen über die Musik, über seine Figur auslöst.
Ja, also du sagst, wir feiern gerne runde Geburtstage. Es ist ja auch so, dass man bei runden Geburtstagen viele Leute trifft, die man sonst nicht trifft. Oder bei Hochzeiten oder auch bei Begräbnissen trifft man dann auf einmal die ganze Familie und so. Also warum muss es denn einen 200. Geburtstag, ein Jubiläum brauchen, dass so viel Engagement für diesen Komponist passiert? Weil, also ich weiß jetzt nicht, was beim 150. Geburtstag alles gemacht wurde. Das war noch eine andere Zeit. Man hat die Leute anders erreicht. Kann man sicher nicht mit dem vergleichen, was ihr jetzt alles macht. Ja? Aber wir sind beide ungefähr der gleiche Jahrgang und haben zur selben Zeit studiert und sind im Orchester gesessen in unserer Ausbildungs-, waren im Konservatorium und in der Hochschule. Und ich habe im Orchester nie Bruckner gespielt. Ich habe auch nicht Mahler gespielt, nicht einmal in dem Nebenfach Musikgeschichte, was eigentlich ein großes Nebenfach war in drei Teilen. Da wurde Bruckner also bestenfalls irgendwie angerissen. Das heißt, selbst als Studentin, die ein Instrument erlernt und sich wirklich Tag und Nacht, jahrzehntelang damit beschäftigt, kam mir der Bruckner einfach nicht unter. Ja? Und also, ich kenne viele, die das Gleiche sagen, auch über Gustav Mahler oder über Richard Strauss. Ja? Jetzt kann man natürlich sagen, naja, das ist für Studenten zu schwer und die Dirigierstudenten können das noch nicht, was auch immer für Ausreden. Ja? Aber mir tut es für meine musikalische Persönlichkeit total leid, dass der mir nicht schon früher untergekommen ist und mich so begeistert hat, wie er das halt jetzt macht.
Rennt er einem nicht in den Weg sozusagen entgegen?
Ja, aber wieso?
Das ist keine Anbiederungsmusik, aber das ist völlig richtig. Das ist auch zu hoffen, dass das auch gewagt wird, auch im Scheitern gewagt wird, weil man wahrscheinlich so einen 25-minütigen Satz nicht hinbringt sozusagen und selbst Dirigierstudenten, aber irgendwann muss man ja anfangen.
Naja, sicher.
Das hoffe ich auch, dass sich da was verändert. Und weil man wahrscheinlich auch viele Schwierigkeiten damit haben. Es gibt ja dann letztendlich gar nicht so viele wirklich gute Bruckner-Dirigentinnen und Dirigenten. Und die Jungen, sagt man, das ist zu früh. Also das ist irgendwie eine komplexe Geschichte. Mhm. Aber da haben wir auch was Lustiges jetzt gemacht. PS Bruckner, Play and Sing Bruckner. Themen aus den Symphonien für Pop-Ensemble, für Chor und aus den Chorwerken und den Motetten in spielbare Form zu bringen, dass man zumindest auch Basis am Land oder im Chor einfach Stücke, die jetzt nicht vom Schwierigkeitsgrad gleich oder von der Länge so zum Erschlagen ist oder nicht zum Schaffen ist, einen Zugang kriegt sozusagen.
Ja, da sind wir dann aber wieder bei der sakralen Musik, ne?
Ja.
Sagst Chor und so.
Ja, aber nicht nur. Also, ja. Da haben sie auch so symphonische Arrangements. Ich habe da einiges gehört, das haben sie toll gemacht. Also, da gibt es jetzt die Hefte. Aber natürlich müsste in den Hochschulen, aber eben, das ist wahrscheinlich ähnlich wie Wagner, wird auch nicht viel gespielt an den Hochschulen. Du musst halt immer dann die große Institution, deinen großen Apparat, das heißt, da ist immer gleich irgendwie plus minus 100 Musikerinnen und Musiker. Mhm. Die Musik ist schwer. An allen Ecken und Enden. Das ist schwer umzusetzen. Wahrscheinlich täte uns das Wagnis auch der Erfahrung wegen gut, das auch mehr einzumahnen in den Studienplänen und Orchestern, in den Jungen, das wirklich zu. Vielleicht ändert das ja ein bisschen was.
Ja, hoffentlich. Gehen wir davon aus, dass es was ändert. Ja, also wir haben jetzt schon gesprochen von seinem Fleiß, weil du gesagt hast, er hat sich so lange gebildet. Und als Komponist des 19. Jahrhunderts macht ihn das auch besonders, weil er eben so unfassbar fleißig war und so viel wissbegierig war und den Drang eben hatte, sich eben so weiterzubilden. Und als 30-Jähriger hat er ja nochmals Musiktheorieunterricht genommen beim Wiener Hoforganisten Simon Sechter, den haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, und dann später noch beim Otto Kitzler, und da gibt es ganz viele Geschichten. Und was ich eigentlich jetzt sagen wollte, ist, dass er auch ganz viele Klavierkompositionen geschrieben hat, die auch nicht so bekannt sind. Also da gibt es einige, und bei dieser wunderbaren Bruckner-Ausstellung in der Nationalbibliothek in Wien gibt es ganz viele Autografen, und da sehe ich also dieses Blatt, wunderschön geschrieben, Erinnerung. Was kannst du darüber erzählen? Ich habe ein bisschen was nachgeforscht. Niemand kennt das.
Ich verstehe das auch nicht, warum nicht zumindest dieses wunderbare 3-4-Minuten-Stück auch wieder von der Länge her nicht mehr sozusagen im Klavierrepertoire auch von den Pianisten gespielt. Das wäre auch ein wunderschönes Zugangsstück.
Ja, perfekt.
Also ich liebe das Stück ja schon unglaublich lange. Das wurde wahrscheinlich 1868, also genau in dem Jahr, wo er noch hingeht, wahrscheinlich für eine Schülerin, für Alexandrine von Soika geschrieben, und ist von so einer, meine Erinnerung ist sowieso, ich weiß nicht, an was er sich erinnert.
Ja,
erinnert
das habe ich mich auch gefragt. Ja.
Und er schreibt da dann auch nochmal innig darüber. Also innige Erinnerung ist ja ein Pleonasmus. Das ist ja wie ein Überschlag sozusagen. Ja. Noch dazu heißt ja in etwas inne werden, heißt Erinnerung letztlich, von der Sprachwurzel her. Ja. Das finde ich auch besonders schön, also so doppelinnig.
Ja.
Und bei dem Stück kann man auch sehr gut sagen, wo ich immer oft auch denke, wo das Bruckner Missverständnis ist, nur ins Pathos zu drücken, im Überwältigungsmodus, das ist sehr gefährlich.
Mhm.
Auch bei den Symphonien, aber überall so.
Ja.
Wo es auch anstrengend wird und wo ich auch weiß und wo auch vieles von der Musik verloren geht in diesem Schwall, der daherkommt und der einen sozusagen fast betäubt.
Ja.
Und wo viele nicht wissen, ob man das will. Vielleicht ist das auch ein Hindernis, der viel auch durch diese Esoterisierung der Spielgeschichte durch das Dritte Reich passiert ist. Dieser frische, unverstellte Bruckner. Gerade speziell eine Aufnahme von Jörg Demus aus den 60er Jahren, die auf dieses kurze Stück fast 1-2 Minuten schneller ist und trotzdem nicht schnell ist. Wahnsinnig Innigkeit, aber eine Aufgeräumtheit, eine innige, schlichter Gesang, dieser Doppelschlag, wie das dann zur Ruhe kommt, wie das in welcher Klarheit das singt, ohne irgendwie 2 Minuten länger sozusagen auspathoisiert zu werden. Das ist ein schönes Bruckner auch Hörbeispiel, da einzutauchen, um zu sehen, wie wesentlich, wie unverstellt, wie unbekümmert, wie raffiniert, wie Chopinhaft er da auch zum Teil ist. Aber durchaus zwischendurch hört man ganz deutlich, das ist Bruckner.
Thank you.
Jörg Demus. Ich habe noch was anderes dazu gefunden. Er hatte ja nicht nur selbst viel Unterricht genommen, sondern er hatte ja auch viele Privatschüler.
Er war Lehrer.
Dauerlehrer, genau. Und da gab es einen Privatschüler, der August Stradal. Mhm. Und der war selber auch ein ganz guter Pianist dann und hat so Klaviertranskriptionen von
dann annullierten
Symphonien. Genau. Auch von seiner Annullierten. Genau. Und der hat ihm, also ich muss mir sagen, ob das stimmt, aber das habe ich irgendwo nachgelesen, der hat dieses Stück Erinnerung gefunden und hat ihm das irgendwie unter die Nase gehalten und Bruckner hat sich scheinbar gar nicht mehr daran erinnern können, dass er das geschrieben hat. Ob das jetzt stimmt oder nicht, du hast auch gesagt, wahrscheinlich hat er das für die Schülerin geschrieben und so weiter. Aber was ich noch gesehen habe in einem alten Programmheft von 1901, dass das erstmals im Konzert gespielt worden ist von der Pianistin und Komponistin Ella Kerndl. Und die ist mir auch vorher noch nicht untergekommen. Und wenn du jetzt sagst, da steht innig drüber, ja, und wenn wir jetzt wissen, wie viele Heiratsanträge er gemacht hat, die alle abgelehnt worden sind, da wär's, also das hätte ich ihn schon gern gefragt, an wen er sich da erinnert bei dem Stück.
Vielleicht ist es wirklich eine Zuwendung an wieder einer seiner, wo er verliebt war. Ja. Mit den Heiratsanträgen, das ist auch so eine Sache. Manche hat er auch zurückgezogen. Ich glaube, er war da nicht immer wahnsinnig sympathisch. Er hat auch immer auch nachgeforscht, wie viel Mitgift da dazu käme. Ein eigenes Thema sozusagen, aber ja.
Ja, aber du schreibst ja in deinem Buch, schreibst du ja Briefe an ihn. Mhm. Vielleicht fragst du ihn das einmal, wenn du ihm wieder schreibst.
Genau.
Würde ich gerne wissen.
Wobei ich ihm ja geschrieben habe, ich möchte ihn nicht unbedingt treffen.
Aus besagten Gründen,
weil ich ein bisschen Angst habe, dass ich sozusagen ein Bild bekäme. Ich will es sozusagen in dieser Offenheit, in dieser Vielschichtigkeit immer wieder neu denken ihn als Figur. Und vielleicht ist er unglaublich unsympathler.
Dann was wird ich das alles nicht, wieder entzaubert.
Und das ist ja dann das Problem mit Schöpfer und Werk, weil auf der einen Seite hilft natürlich ein Blick in eine Biografie, jemanden zu kennen, mit jemandem zu reden, aber man soll sich auch nicht täuschen lassen. Das Werk ist ein eigenes Kapitel und Schöpfer und Werk zu verwechseln, auch wenn sie in manchen Dingen zu verwechseln ähnlich sind, ist immer eine schwierige Sache. Das kann sehr irreführen, das kann auch bei Bruckner sehr irreführen, weil man sich mit der Figur auch sehr beschäftigen muss, sozusagen, um weit zu bleiben. Ich meine, das ist ein genialer Konstrukteur von Riesensymphonien, aber nicht nur von Riesenmessen auch. Auch von mathematischer Sicht ein genialer Kopf, der sozusagen in seinem Regal aber trotzdem nur drei Bücher stehen hatte. Mhm. Also da illustriert sich auch sozusagen, irgendwie war er ein Hochintellektueller, vielleicht eine Inselbegabung auch, die er ausgeprägt hat. Aber ich glaube, dass sich ein Kunstwerk letztendlich dem Schöpfer, das klingt komisch, in gewisser Weise auch entzieht. Weil der Schaffensprozess sozusagen, wir haben von Magie, wir haben vom Rätsel, wir haben von dem, warum fasziniert uns gewisse Kunst? Weil du immer wieder Neues entdeckst, weil es dich anziehst oder irritiert auch. Irritation ist ja mindestens so wichtig. Und ich glaube, dass du bei so Schaffensprozessen du nicht immer auch alles im Griff haben kannst. Du hast dann irgendwie auch Zugang zu Schichten, die vielleicht nicht unbedingt bewusst sind. Aber das wird sehr unterschiedlich sein. Also ich glaube nicht, dass ein Künstler, eine Künstlerin immer alles bis zum Letzten im Griff hat und geplant hat und bewusst hat, sondern das geht dann auch irgendwann in eine andere Schöpfung. Wir kennen das vom Flow, ohne Genies zu sein. Du gehst auf in was oder du schreibst was du dann oder du spielst was du nachhören kannst und denkst, wow, in der Distanz, das war ich. Ich hatte mal ein lustiges Erlebnis. Ich habe im Internet beim Orchester einen Satz gelesen, den ich von der Poesie und von der Kraft so wunderbar fand, dass ich mir bei mir dachte, Mensch, so einen Satz würde ich einmal in meinem Leben schreiben wollen.
Was war das?
Über das L'Orfeo Barockorchester, da ist alles, steckt einfach alles drinnen, über die Musik und über das Kollektiv. Und das klingt jetzt fast ein bisschen eitel, aber ich bin dann drauf gekommen, er stammt von mir, nur habe ich ihn vergessen.
Was?
Den ich irgendwann einmal über das Orchester geschrieben habe. Und das ist auch sozusagen auch illustriert, dass manches ja sozusagen passiert, dass man sich mal nicht mehr erinnert oder auch nicht bewusst hat, wo man aber dann fasziniert gelegentlich über sich auch bestaunt, auch wenn man Konzerte nachhört und denkt, wow.
Aber was war das jetzt für ein Satz?
Ich habe ihn nicht mehr im Kopf.
Na, also geh. Echt?
Nein, aber ich bin ja alles andere wie ein Genie. Also Bruckner war ja ein Genie, oder die alle. Aber nur um diesen Zugang zu dem, was man tut, auch sozusagen in einem Flow, in einer, wo Wörter auch zusammen, wo Klänge zusammen, oder wo, ganz egal was, muss ja nicht nur Kunst sein. Dass man den Zugriff auch nicht in jedem Moment bewusst hat und dann vielleicht gelegentlich, meistens denkt man sich, so ein Blödsinn, was ich da. Und manchmal staunt man ja auch so in der Vergangenheit, in der Distanz über sich selber, weil man irgendwie vergessen hat, dass man dahinter steckt.
Ja, so wie Bruckner sich nicht an das Erinnerungsstück erinnern konnte. Also ich fasse kurz zusammen, oder ich mutmaße jetzt, du hättest ihn nicht gern getroffen, aber wahrscheinlich wärst du bei der Uraufführung von der Dritten gern dabei gewesen.
Ja, unbedingt. Und vor allem, ich hätte ihn wahnsinnig gern, da gebe ich wirklich viel
in Improvisieren gehört.
Hören. Das
ja, ja.
Wäre, also dafür würde ich viel.
In der Ignatiuskirche.
Ja, wo auch immer, das ist mir dann egal.
Genau, also du kannst dich jetzt nicht an diesen tollen Satz erinnern, aber ich habe in deinem Buch, in dem Bruckner-Buch, einen Satz gefunden, den ich mir wirklich rausgeschrieben habe, und das finde ich super genial. Und den sage ich jetzt, damit, wenn du ihn vergisst, alle anderen Hörerinnen und Hörer ihn nicht mehr vergessen. Ja? Dieser Satz lautet: Nein, ich muss zuerst die Geschichte dazu erzählen, die du geschrieben hast. Du schreibst in einer Randnotiz, dass du als Schüler eine Werkarbeit basteln hast müssen, und zwar einen Haussegen auf einer geschnitzten Tafel. Und da sollte drauf geschnitzt sein: Gott schütze dieses Haus. Und du bist nicht fertig geworden und hast nur die Buchstaben G und O eingeschnitzt, und der Rest ist nur mit Bleistift vorgeschrieben. Und die wesentliche Botschaft, schreibst du, ist somit freigelegt, aber, und jetzt kommt dieser geniale Satz, das Unfertige bringt eine Geschichte mit sich.
Mhm. Ja.
Das finde ich schön. Und das ist nämlich natürlich auch im Zusammenhang mit dem Bruckner und seinen ganzen Fassungen und Umschreibungen wirklich schön. Und man könnte sich das auch, wenn man selber schlampert ist, so wie ich das bin, und man wird halt einmal nicht fertig, als Leitsatz nehmen, ja, dass man sagt, das Unfertige bringt eine Geschichte mit sich.
Es ist immer die Frage, wann man überhaupt fertig ist. Man wird ja sowieso nie fertig, bis zu einem gewissen Punkt. Man muss natürlich auch lernen, eine gewisse Stimmigkeit, und sagen, jetzt schließen wir die Dinge ab. Aber in dem Fall ist es wirklich mit diesem Haussegen so, und mein alter Werklehrer, der jetzt Mitte 80 ist, ich treffe ihn hin und wieder in meiner Heimatort, wir reden immer über diese Geschichte. Ich war einfach handwerklich völlig unbegabt. Schnitt, mein Bruder ist zwar Tischler geworden, aber...
Ja, deshalb bist du halt du Musiker geworden.
Aber dieser Haussegen wäre wahrscheinlich längst irgendwo verschwunden und weggeschmissen, wenn er fertig geworden wäre. Aber diese Geschichte, und noch dazu, dass ich das Go, was ich erst sozusagen 4 Jahrzehnte später erkannt habe, da steht ja Go, besser geht's dich,
und
geh,
nicht.
Mach weiter.
Ja, ganz genau.
Im Unfertigen sozusagen, mach einfach weiter, dass besser eigentlich gar nicht geht.
Super Geschichte, ich liebe diese Geschichte. Allein wegen dieser Geschichte sage ich es jetzt nochmal, jeder muss dieses Buch lesen, Bruckner, Journal einer Leidenschaft. Ja, wir wollten ja eigentlich, oder ich wollte ja eigentlich nicht über Symphonien sprechen, jetzt haben wir es schon, und man kommt aber trotzdem nicht vorbei. Es gibt nämlich noch was wir unbedingt erzählen müssen, und da müssen wir an dieser Stelle einen Ausflug in die Popmusik machen. Zuvor aber noch, also es gibt ja über die Symphonien schon ganz viele Podcasts, die gemacht worden sind, und du redest auch sehr viel über die Symphonien, natürlich auch anlässlich eben dieses Jubiläums. Und an der Stelle möchte ich aber auch ganz gern den Podcast Musiksalon von der Zeitung Die Presse mit Wilhelm Sinkowitsch empfehlen, weil da gibt's auch eine sehr schöne Folge, wo er also über diese ganzen Symphonien erzählt. Also man kommt nicht an ihnen vorbei. Ich wiederhole mich jetzt gerade, aber dieser Ausflug in die Popmusik, von dem ich gerade gesprochen habe. Also die amerikanische Band The White Stripes veröffentlichte 2003 ihr Album Elephant, und darauf findet sich auch der Song Seven Nation Army, bei dem ein durchgehendes Gitarrenriff zu hören ist.
Thank you.
Und jetzt, Norbert, erzähl doch bitte mal, was das eigentlich ist. Oder woher es kommt.
Das ist ein Thema aus der 5. Sinfonie von Bruckner. Und es ist ja auch nicht belegt, ob Jack White wirklich ein Bruckner-Fan war.
Hat der Jack White nicht eine klassische Ausbildung?
Ich glaube, der hat schon irgendwie Wurzeln.
Also es ist beim Improvisieren irgendwie entstanden. Ja. Aber was ganz interessant ist, dieser Titel Seven Nation Army kommt eigentlich von dem englischen Wort für Heilsarmee, Salvation Army. Und das finde ich so nett, weil der eben dann gesagt hat, dass er als Kind halt immer Seven Nation statt Salvation verstanden genau. hat. So ist ein super Songtitel eigentlich entstanden.
Das ist so faszinierend. Das ist, glaube ich, dann relativ schnell bei einem Fußballspiel eingezogen und bei der Weltmeisterschaft 2006, aber auch bei studentischen Demonstrationen in Berlin. Also das ist wirklich so ein Schlachtruf geworden, weltweit. Fanruf, Schlachtruf. Es ist auf alle Fälle ein Thema aus der Bruckner 5.
Ja, also bei Bruckner klingt so. Hören wir uns das kurz an von den Wiener Philharmonikern mit Christian Thielemann.
Ich finde einfach wahnsinnig schön, dass in den Fußballstadien dieser Welt überall Bruckner gesungen wird. Mittlerweile wissen schon mehr und wir tun jetzt auch alle dafür, dass sie wissen, dass
es von Bruckner ist.
Man kann den Rest des Stücks auch hören, das ist eine 85-minütige Symphonie.
Ja, aber man kann sich auch den ersten Satz anhören. Also aus dem ersten
auch
Satz,
das. Ja. Aber gerade bei der 5., wenn wir schon dabei sind, da spitzt sich ja alles auf die letzten 5 Minuten zu. Das ist eine Finalsymphonie, die sozusagen dieses Konstrukt führt. Ja, das muss man ja auch aushalten. Wie wenn man bei einem 8000er aufsteht, so stelle ich mir das vor, ich bin kein Bergsteiger. Da muss man viel schaffen und man muss das schaffen, um sozusagen dann wirklich das Gipfelerlebnis zu haben. Dieser Schlusschoral in der 5. ist ja was vom Unglaublichsten, was es überhaupt gibt. Mindblowing, da fliegen die Fetzen da. Also, das ist unfassbar. Und das ist wieder sozusagen eine typische Bruckner-Besteigung rauf in den Berg oder vielleicht auch in das Erdinnere. Ich weiß es nicht.
Naja, aber zur 5. kann man noch erzählen, die hat ja Bruckner selber gar nie gehört.
Die 5. Symphonie hörte er in einer überraschenden Klavierfassung im Bösendorfer Saal, wo er ziemlich sauer war, weil die sozusagen kurz angesagt und er hatte Angst, dass das irgendwie nicht ordentlich vorbereitet ist, wenn das erste Mal erklingt. Da muss er wirklich stocksauer gewesen, das liest man immer wieder nach. Und war dann doch sehr zufrieden über die Aufführung. Dann relativ spät, ich glaube 94, 2 Jahre vor dem Tod, hat einer der Schalk-Brüder die 5. in Graz uraufgeführt, da war er aber schon zu krank, um nach Graz zu reisen. Und vielleicht war es ein Glück, es muss ein großer Erfolg gewesen sein, denn Schalk hat ganz schön eingegriffen. Das Blechbläserfernorchester mit 11 zusätzlichen Blechbläsern quasi tiefer gelegt, würde man beim Auto sagen, alles sozusagen der Zeit gemäß getuned und gekürzt und wie es ihm gepasst hat. Und es war ein großer Erfolg. Bruckner hat sich über die Kritik gefreut, aber er hätte sich vielleicht gar nicht so gefreut, wenn er das Stück im Original. Die wirkliche originale Aufführung ist dann erst nach seinem Tod gewesen.
Was eigentlich ja absurd ist, weil wir reden von der fünften und insgesamt gibt es ja noch, also es gibt ja noch, also elf gibt es eigentlich, aber neun sind irgendwie im Fokus.
Ja. So. Ja, aber die fünfte ist eigentlich schon die siebte.
Ja.
Mit der Studiensymphonie, mit der annullierten. Mit den vielen Fassungen dazwischen sind ja 18 CDs. Also Radiosymphonie heißt der Wien und Bruckner heißt der, hat das ja unter Markus Poschner jetzt alles aufgenommen. Kommt zum Geburtstag raus.
Ja. Ich frage ja immer ganz gern, was soll denn der Einstieg sein? Also hier war jetzt der Einstieg das Locus Iste.
Ich glaube schon, das Erinnerung haben wir ja gehört. Das ist schon ein Zugang, das nähert sich so wohlig an. Man kann ja langsam anfangen. Finale aus der 8. Symphonie, also der letzte Satz aus der 8.
Ah, du meinst, dass man gar nicht die ganze hört, sondern sich den Satz wirklich mal ein bisschen
und irgendwann bleibt man vielleicht bicken und denkt sich, da möchte ich mehr davon hören oder das höre ich mir im Konzert aus. An oder überhaupt alle Tanzsätze, also es ist Kerze.
Das Jagdskerzo natürlich muss man
ja aus der 4., aber auch, ich meine, diese Maschinenmusik aus der 9., das ist industrielle Revolution, unfassbar, das ist ja Techno. Mhm. Also das ist wirklich durchgeknallt, wenn da so ein 100-Mann-Frau-Orchester mit einer Wucht daherkommt, Wahnsinn, das ist also höchst moderne Musik, das ist...
Ja, Filmmusik ist vielleicht eh auch ein ganz guter Begriff, um die Leute neugierig zu machen.
Ich glaube, man kann ich würde auch einfach eine Untersuchung nur an den Anfängen wagen. Ich tue das auch manchmal, einfach experimentieren damit, weil heute kann man ja eh so schnell Zugriff.
Ja, ja.
Nur die ersten Sätze sozusagen mal 20 Sekunden vielleicht auch lustvoll zu vergleichen und zu denken, wow, vielleicht fällt man wo hinein. Mhm. Ich rate da immer zum Experimentieren, weil irgendwann dockt man an und der Zugang kann einem nicht ganz leichter sein. Schreibt auch Wittgenstein so unglaublich schön. Zuerst hörte ich immer nur Versatzstücke und auch mein Lehrer Dieter Fluri, lange Soloflötist der Wiener Philharmoniker, den habe ich vor wenigen Wochen getroffen und kam aus der Schweiz zu den Philharmonikern in den 70er Jahren und er sagte, der Weg zu Bruckner war ein steiniger für mich. Also das war neu für ihn. Und da ein Stückchen, diese Zerrissenheit, ich konnte überhaupt nichts anfangen. Und irgendwann macht es dann Klick. Und dann ist so, wie Wittgenstein sagt, jetzt höre ich es als Organismus. Das finde ich so schön, dass der Philosoph Wittgenstein sozusagen seine eigene Bruckner-Erfahrung so auf den Punkt bringt. Irgendwann kommt man drauf, das gehört alles zusammen und dann wird man natürlich mit einem unglaublichen Reichtum beschenkt, weil man in jeder Ecke und immer wieder Neues entdeckt. Mhm. Aber ich würde da wirklich ganz spielerisch sein. Man muss nicht gleich 90 Minuten sich zumuten. Die Finalsätze oft, auch die vierten ein bisschen, die Tanzsätze, die oft sehr verrückt sind oder auch durchaus volksmusikantisch daherkommen. Ja.
Oder man fährt einfach nach Oberösterreich,
ja.
Haucht sich alles Mögliche an, was es dort gibt.
Erstens das, aber Bruckner wird ja sowieso auf der ganzen Welt gespielt, auch wenn es Weltregionen gibt. Religionen hätte ich fast gesagt. Brucknerscher Versprecher, kein Freudscher. Weltregionen gibt, wo er noch nicht ganz so Zugang hat. Ne? Aber denk mir dann, wer kennt denn die Musik von Carl Nielsen bei uns in Wien? Hm. Fantastischer dänischer Symphoniker. Ja, ich liebe diese Stücke. Auch eigentlich so ein Raumkomponist, ein bisschen später wie Bruckner. Mhm. Aber das hat halt bei uns keine Tradition und auch weniger Zugang. Und man muss sich schon immer irgendwie, es ist keine Anbiederungsmusik, man muss sich da ausliefern. Das geht nicht nebenbei, man wird nicht erwischt, das muss schon ein gewisser bewusster Akt sein. Und das ist ja auch heute wieder ein Geschenk, dass wir sagen, wir geben uns jetzt dem hin und das probieren wir jetzt und dem widmen wir uns jetzt. Weil gleichzeitig, wenn wir Musik hören, widmen wir uns ja uns selber. Ne? Ich denke mir immer, da spielen wir fünfte oder welches Stück auch immer im Konzertsaal, da sind 1000 Menschen, dann spielen wir die vierte oder fünfte oder siebte Bruckner, ganz egal wie sie heißt, aber es sind 1000 Symphonien, die erklingen, weil in jedem klingt ein anderer Raum, wird was anderes gehört, erlebt, erfahren. Der eine langweilt sich, der andere ist erhoben, der nächste löst sich auf in Tränen. Mhm. Der dritte schaut, wie lange das noch dauern kann oder blättert im Programmheft.
Was Bruckners großer Stolz war von seinen Kompositionen, war das Tedeum. Das finde ich, wäre jetzt ein guter musikalischer Abschluss, weil das Locus Iste ja doch auch ein sakrales Werk ist. Und also er ist mit 72 Jahren gestorben, 1896, und er wurde auf eigenen Wunsch in der Gruft der Stiftsbasilika in St. Florian unter der Orgel begraben. Das ist auch ein...
Bestattet.
Also bestattet.
Begraben ist er ganz freistehend. Ja. Er ist freistehend, ne? Das stimmt.
Ist das falsche Wort,
das stimmt. Er steht ja frei, hat den prominentesten Platz in der Gruft, die nur für die Pröbste von St. Florian, eine polnische Königin liegt drunter.
Genau.
Aber er hat es geschafft. Er hat es geschafft, den prominentesten, als weltlicher Mensch, den prominentesten Platz vor 6000 Totenköpfen, eine Inszenierung sondergleichen, die er sozusagen geplant hat.
Ja, man muss nur die richtigen Leute kennen, dann geht das schon. Das war damals auch schon so, oder? Also, und dort eben findet man auch diese Zeile seines Tedeums, Non confunda in aeternum, und der Stolz seines Lebens. Warum glaubst du, ist gerade dieses Stück, das, wo er so, weil er war ja bescheiden, dass er überhaupt, wie kommt es dazu?
Ja, ich glaube, er war bescheiden und er war auch nicht bescheiden. Ich glaube, wenn wir in seine Wiener Wohnung blicken, dann hängen dort in seinen zwei Zimmern, glaube ich, 3 oder 4 Porträts von ihm.
Ja.
In seiner eigenen Wohnung. Also,
riesige Porträts.
Ja, riesige Porträts und auch eine Büste, wo er den Hut immer draufgehalten hat, von auf sich selbst. Das finde ich auch sehr witzig, aber da war schon ziemlich selbstgewisst und selbstsicher ein gewisser. Das mit dem Deum, ist schon das, eigentlich in der Symphonienzeit nach 40 schreibt er ja nur mehr weltliche Musik. Er versteht sich als Symphoniker. Da kommt dann nochmal Psalm 150, kaum mehr Geistliches. Das geistliche Werk war alles vorher, aber das Te Deum schlägt dann noch ein. Und das ist wahrscheinlich ein Manifest, ein Ausdruck seiner Gotteszugewandtheit, seiner Spiritualität, seines Ketzertums auch. Gülke sagt, ja, das gefällt mir sehr gut. So devot und organisiert er und in Fröhm, er auch im Sinne eines 19. Jahrhunderts, das sollen wir auch nicht falsch bewerten. Also, aber da war sicher sehr katholisch, genau notiert, wie viel Vater unser und so weiter.
Er hat täglich gebetet, das steht in seinem Tagebuch.
Aber ich glaube auch, er war sozusagen vor allem vielleicht noch einfach ein spiritueller Mensch, sagen wir es mal so. Mhm. Der sozusagen auch ein Ketzer ist, weil er sucht das Gespräch mit Gott über die Symphonie, über eine weltliche Form. Der Gedanke gefällt mir.
Ja.
Nicht innerhalb der Institution. Er tut zwar die ganze Zeit so und genügt dem allem. Gleichzeitig lässt er sich vom Bischof von Linz eine Fleischesserlaubnis für die Fastenzeit schreiben, aus gesundheitlichen Gründen. Also, da sieht man schon, also, der war nicht ohne, der Typ. Also, den naiven Bauern vom Land nehme ich ihn schon lange nicht mehr ab, auch wenn er seine Kleidung und seinen oberösterreichischen Dialekt nie abgelegt hat. Also sagen wir, schon einer vom Land, er kam vom Land. Auch in der Musikgeschichte gibt es kaum Giganten, die vom Land kommen. Er kommt aus einem Dorf.
Du sprichst die Kleidung an, das ist ja auch interessant, wie er gekleidet war. Das sieht man auf Porträts und Fotografien sogar. Also es war immer so eine weite Kleidung, wo man sagen könnte, der hat halt Orgel gespielt, da muss man sich bewegen können und so. Eine Frau hat er auch nicht gehabt, der hat immer eine Haushälterin gehabt, zuerst seine Schwester. Und also,
Ist schon eine Figur.
Ja.
Ich meine, der hat sich schon verkleidet auch. Also ich glaube, der hat auch bis zu einem gewissen Grad hat er gelitten darunter. Mhm. Zum anderen war er unglaublich bewusst und auch kokett. Der hat sich da auch einen Schutzraum gebaut. Wie ein Clown.
Ja, stimmt.
Um auch da in diesem Metropolen Wien zurechtzukommen. Da bleibe ich bei mir und in meinen zu kurzen Hosen und zu weiten Gehrücken. Das Te Deum, der schlägt dann sozusagen in den 1880er Jahren noch ein und ist auch ein wahnsinniges Erfolgsstück, auch zu Lebzeiten. Das kommt auch in dieser, gibt es eine Klavierfassung auch. Mhm. Und ist natürlich eine Beschwörung auch von von dieser Mächtigkeit, wie das allein anfängt, das ist erbaulicher geht's ja nicht. Oder so Gott dankend, Gott beschwörend und von Innigkeit. Es bricht ja dann sofort nach diesem Mächtigen auch sofort in einen innigen Solistengesang. Also auch da ist wieder alles gleich. Es ist nicht nur monumental.
Ja, und das dauert auch nicht so lang.
Nein, also das dauert nicht. Und er hätte ja gesagt, nachweislich, man sollte bei der 9. statt dem Finale das Tedeum spielen. Was sozusagen durchaus vom Material her gar nicht so unschlüssig ist, ist wieder so eine Geschichte, die nicht belegt ist.
Und ganz kurz, Entschuldige, die 9. hat er das Finale gar nicht fertiggestellt.
Ja, hat er nicht fertiggestellt. Das ist mit diesem wunderbaren Adagio geht er von der Welt, auch wenn es viel, viel Material gibt und vieles ist auch verschwunden.
Aber das ist eine gute Idee, das mit dem Tedeum zu beenden.
Ich finde es persönlich immer ein bisschen irreführend, weil es nochmal so einen anderen energetischen Aggregatzustand gibt. Stimmt. Und ich liebe dieses Adagio, dieses Verschwinden auf der Welt, auch sozusagen in der Musikgeschichte, dieses an den Grenzen kommen der tonalen Möglichkeiten, die Zwölfstundentechnik wartet, dass die Sprengung wartet. Das ist schon in Bruckner. Mhm. Meine, die Intervalle werden immer größer, auch beim Anfang schon im ersten Satz. Also du merkst einfach, die kommen jetzt an die Grenzen. Aber wir machen jetzt am 4.9., das Bruckner heißt der Markus Poschner, mit einer Weltbesetzung Lühl und Meyer, Betschauer und Volle und einen großen, hochqualitativen oberösterreichischen Chor, Hardcore und Chineschor, das Tedeum vor der Bruckner 9 und dann die Bruckner 9.
Ah, das ist auch eine gute Idee.
Und in St. Florian wird auch im Fernsehen zu sehen sein. Da freue ich mich und das finde ich irgendwie mit dieser Beschwörung anzufangen, an die Symphonie und dann die Symphonie offen zu lassen.
Mhm. Die den lieben Gott gewidmet
ist. Und ich denke mal, wenn man den Gold, das muss ja sein, wieder beim Unfertigen. Ja. Das kann ja unfertig. Und Bruckner steht für Prozess und Werden und Dauer und Entwicklung. Und das ist doch, ich wüsste ja gar nicht, das klingt jetzt ein bisschen kitschig. Er wollte natürlich unbedingt das Finale schaffen. Aber ich wüsste jetzt gar nicht, was das für ein Finale nach diesem Adagio, nach diesem Abgesang oder Zugesang, was es auch immer ist, noch sein könnte. Also insofern finde ich das jetzt aus meiner historischen, persönlichen Perspektive ganz stimmig, dass es so ist, wie es ist. Aber mit dem Tedeum aufzuschlagen und dann die Bruckner 9 und dann zu verschwinden, finde ich dramaturgisch unglaublich schön.
Ja, also wir beenden mit dem Tedeum jetzt als letzte Musikeinspielung auch diese Folge, nämlich mit einer Aufnahme von 1985, Herbert von Karajan mit den Wiener Philharmonikern und dem Wiener Singverein. Aber du hast das vorhin eigentlich schon vorweggenommen, meine letzte Frage. Aber Vielleicht fällt dir noch ein gescheiter kurzer Satz dazu ein. Was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
Kunst kann uns immer wieder ans Menschsein erinnern, denke ich. Aber sie bringt uns vor allem im Falle der Musik zusammen. Und der einfache Akt des gemeinsamen Hörens finde ich einfach einen unglaublich sensationell kostbaren Akt. Wenn Menschen zusammenkommen und sich auf etwas fokussieren, Resonanz geben, zusammenfinden. Ich glaube, dieses Zusammenfinden ist wieder sozusagen das ganz elementare. Kultur ist für mich ein Gespräch sein, zusammenkommen. Das brauchen wir wieder mehr denn je in unseren disparaten Zeiten. Orte, wo wir uns begegnen. Der Messgang ist nicht mehr angesagt. Das war ja jetzt über den religiösen Akt hinaus ein Zusammenkommen, ein wöchentliches. Um Menschen in die Augen zu schauen, um zu spüren. Und die Kunst ist natürlich das, was uns vielleicht zusammenführt, anzieht, anstoßt, zum Denken erhebt, Gefühle auslöst, was ja alles kann und auch darf. Und insofern wahnsinnig wichtig. Ja, letztlich geht es ums Menschsein.